Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Was die Leute sagen auf den Straßen, dass es so nicht geht. Das Land geht vor die Hunde und im Grunde ist es längst zu spät. Die ganzen Ausländer sind schuld. Wir haben längst schon keine Geduld mehr. Wir müssen uns gegen die da oben endlich wehren. Der Führer hätte sich gefreut. Partytime in der Reichskanzlei. Der Führer hätte die goldenen 20er, die sind gleich vorbei. Der Führer hätte sich gefreut. Schade, dass er's nicht mehr erlebt. Der Führer hätte sich gefreut, wie sich das deutsche Volk erhebt, bevor es untergeht.
Ja, willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem, ihr wisst es, alle zwei Wochen es um Politik, aber vor allem auch um Musik geht. Und mit diesem Song sind wir heute eingestiegen und ich freue mich ganz besonders, den Frontmann und Sänger der Band Die Prinzen zu begrüßen, Sebastian Krumbiegel. Lieber Sebastian, ich freue mich total. Grüß dich.
Hey, hallo, schönen guten Tag.
Lieber Sebastian, wir sind natürlich gerade in politisch bewegten Zeiten. Das kriegen wir, glaube ich, alle mit. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen waren gerade. Die Wahlen in Brandenburg werden am kommenden Sonntag sein. Und so schwierig das ist, wir haben jetzt Kräfte in den Parlamenten schon seit einigen Jahren, aber jetzt eben mit erschreckend hohen Prozentzahlen, die, glaube ich, nicht so sonderlich viel von einer offenen und vielfältigen Gesellschaft halten. Da sitzt die AfD drin, die ja in den vor allem östlichen Landesverbänden gesichert rechtsextrem genannt werden kann, so sagt es der Verfassungsschutz. Wir haben mit Sarah Wagenknecht jetzt so ein neues politisches Phänomen, das ja auch ganz bewusst so diese Trigger-Themen anspielt. Und deswegen mal ganz konkret zu deinem Song gefragt, Sebastian. Was hat dich dazu gebracht, diesen ja durchaus sehr, sehr bösen Text, diesen sehr, sehr bösen Song zu schreiben, in dem es ja darum geht, dass sich offensichtlich viele Menschen unter Außerachtlassung aller historischen Erfahrungen wieder irgendwie so einen starken Führer zurückwünschen?
Ja, also erstmal danke, dass du es ansprichst. Und ich finde übrigens den Titel erstmal gut, denn das Podcast Politik und Musik, das finde ich irgendwie total geil, das zu verbinden, weil ich das nämlich auch mache. Und ich komme da gar nicht drum rum zurzeit. Also weswegen ich auf das Lied gekommen bin, ich war im November letzten Jahres eingeladen in Schleusingen in Thüringen vom Bündnis Weltoffenes Thüringen zu einer Gegenveranstaltung zu einem sogenannten SS-Helden-Gedenkmarsch. Und das war ein Neonazi-Aufmarsch um Tommy Frank, der ein sehr bekannter Neonazi ist in Thüringen. Und ich habe das wirklich, klingt das ein bisschen pathetisch, aber ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Also ich habe wirklich gesehen, wie die, genau das, was ich singe in dem Lied, wie sie mit schwarz-weiß-roten Fahnen und Fackeln durch die Nacht rennen und schräge Parolen von sich geben und schräge Transparente vor sich herhalten. Und das hat mich zwar nicht überrascht, aber doch, wenn du es dann, also weil ich wusste, dass es sowas gibt, aber wenn du es wirklich mit eigenen Augen siehst, dann ist es nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich am nächsten Tag dieses Lied geschrieben. Und ja, so ist das passiert.
Und wenn wir jetzt mal, ich sage mal, diese Bilder sind ja erschreckend, weil sie in einem ja irgendwelche Bilder wieder aufwecken, die wir alle nicht persönlich, aber aus den Geschichtsbüchern kennen. Und wir wissen ja, was in der Folge passiert ist in diesem Land. Gleichzeitig merken wir ja, oder wir wissen ja, dieses Phänomen, dass es Leute gibt, die rechtsextremistisch sind. Wir hatten das ja die letzten Jahrzehnte auch, ich sage mal, in der Geschichte der alten Bundesrepublik gab es ja immer so ein paar Figuren, die sich da, Wehrsportgruppe Hoffmann und wie sie sich alle nannten. Aber was jetzt ja passiert ist, dass offensichtlich das Treiben von diesen Figuren nicht mehr grundsätzlich kritisch gesehen wird von manchen Leuten in der Gesellschaft. Und das vor allem, und das macht mir eben große Sorge, deren politische Thesen ja offensichtlich verfangen und diese politischen Thesen jetzt von Leuten, denen man es ja nicht auf den ersten Blick vielleicht ansehen würde, weil sie eine Glatze haben, vertreten werden oder so, sogar als Lösung gesehen werden. Und das macht mir Angst, wenn ich höre, dass in manchen östlichen Bundesländern, gerade im Wahlkampf, es schwierig ist. Wir haben das ja mitgekriegt, was Matthias Ecke in Sachsen passiert ist. Ja, das sind ja Dinge, wo eine Diskursverschiebung auch in der Gesellschaft stattfindet. Wie erklärst du dir das, gerade weil du ja auch aus dem Osten dieses Landes kommst, wie erklärst du dir das, dass diese Thesen auf so fruchtbaren Boden fallen bei inzwischen ja über 30% einer Höcke-AfD in Thüringen zum Beispiel?
Ich würde es erstmal überhaupt nicht auf den Osten beschränken wollen, was da gerade passiert. Also ich würde es auch nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränken wollen. Ich würde es auch nicht nur auf Europa beschränken wollen. Ich glaube, dass wir das zurzeit in der ganzen Welt sehen. Aber wenn wir uns Trump angucken, es ist auch rechtsradikaler Scheiß, den der erzählt. Und wenn wir nach Italien gucken, wenn wir nach Frankreich gucken, in Frankreich sind die Leute gerade mal noch so mit einem blauen Auge davongekommen. Und dass das so ist, das hat, glaube ich, eine Menge mit einer Unzufriedenheit zu tun, die viele Leute haben und mit Veränderungen, die in den letzten Jahren abgegangen sind. Also ich habe da ehrlich gesagt keine richtige Antwort drauf. Ich stelle da auch nur Fragen und ich kann mir da nur Gedanken machen und Sachen lesen, die ich eben darüber in irgendeiner Weise finde. Und viele kluge Leute machen sich darüber Gedanken. Aber ich glaube wirklich, es liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Das ist nicht nur ein Grund. Es liegt erstmal daran, dass viele Leute überfordert sind mit der Situation, dass ganz, ganz viele Krisen stattfinden. Die Corona-Krise war die letzte richtige Hardcore-Krise, die uns allen nochmal die Beine weggehauen hat. Dann haben wir gedacht, die ist vorbei und dann kam dieser Krieg in der Ukraine und wir sind mittlerweile alle ängstlich. Und ich will das überhaupt nicht sagen. Also erstmal kannst du sagen, wenn jemand ängstlich ist, kannst du ihm nicht einfach sagen, es würde jeder Psychologe unterschreiben, hat man gefälligst keine Angst mehr. Ja, und das ist erstmal ein Fakt. Aber wenn du ängstlich bist, dass du das dann zum Anlass nimmst, so eine Partei zu wählen. Ich sage ja immer gern die sogenannte Alternative für Deutschland, weil es ist keine Alternative. Das muss man den Leuten immer wieder klar sagen. Das ist eine ganz andere Frage. Und weil du sagtest, wie die Narrative jetzt übernommen werden, also ich beobachte das schon seit Jahren, wie in Talkshows solchen Leuten Platz gemacht wird, wie in Talkshows solchen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, ihre wirklich rassistischen und widerwärtigen Thesen unters Volk zu bringen. Und dass jetzt sehr viele Leute, also dass das sozusagen in der sprichwörtlichen Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das macht mir genauso Sorgen. Und was mir aber auch Sorgen macht, ist, und jetzt gehe ich mal an euch als Politiker und Politikerinnen, dass diese Narrative eben auch übernommen werden. Und dass die nicht nur von Friedrich Merz übernommen werden, sondern dass sie eben teilweise auch von Olaf Scholz übernommen werden. Und dass teilweise alle irgendwie denken, wir müssen dem jetzt hinterherrennen und müssen jetzt genauso reden, wie uns das die AfD vorgibt. Und das ist, glaube ich, ein großer Irrtum. Und ich glaube, dass das wirklich, die Leute werden immer am Ende das Original wählen. Und man muss sich mit eigenen Thesen, mit eigenen Lösungsvorschlägen an die Leute wenden. Und es ist wirklich, und das ist wirklich auch meine Kritik, obwohl ich überhaupt, also ich bin never ein Politiker-Basher. Ich bin froh über jeden Politiker, jede Politikerin, die diesen Job machen und diesen Job, glaube ich, auch wirklich mit hehren Gedanken machen. Aber es ist ein Irrtum, sich von der AfD am Nasenring durch die Manege treiben zu lassen. Das wird nicht funktionieren und deswegen sage ich so ganz klar in eure Richtung jetzt. Ihr müsst euch um die Leute kümmern, ihr müsst Lösungen für die Leute anbieten. Und das machst du, ich weiß, dass du das machst. Aber wenn ich den Spiegeltitel von vor ein paar Monaten sehe, von Scholz, wo er sagt, und ich schätze Olaf Scholz wirklich, ja, ich kenne ihn auch und rede mit ihm da auch drüber. Aber wenn er dann eben sagt, wir müssen massiv abschieben, es ist nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes. Dieser Spruch von Seehofer, glaube ich, die Mutter aller Probleme ist die Migration. Das ist völliger Schwachsinn, weil gerade im Osten, wo die Leute so viel Erfolg haben, gibt es kaum Migration.
Ja, das merken wir ja an so Phänomenen wie Pegida, das in Dresden gegründet wurde, wo es einen extrem kleinen Anteil von Leuten muslimischen Glaubens gibt. Ja, also es ist ja oft eher die Angst vor dem Nichtbekannten. Ich habe deswegen ja von der Diskursverschiebung gesprochen, weil wir merken ja, dass, ich sage jetzt mal, diese Thesen der Populisten Eingang in die politische Mitte finden. Ja, wir haben das ja in anderen Ländern gemerkt. In Niederlanden haben die Konservativen irgendwann versucht, mit den Sprüchen der Rechten von diesem Wilders Punkte zu machen. Das hat nicht funktioniert. So, das hat nicht funktioniert. In Niederlanden ist Wilders die stärkste politische Kraft geworden. So, ich sehe das ja auch in Teilen bei unseren, die nennt man immer so schön bürgerliche Parteien, der Begriff ist so blöd wie irgendwas, die eher konservativ sind, die übernehmen dann teilweise das Narrativ. Ich sag dir jetzt, das soll jetzt keine Verteidigung sein, das Thema ist dann da, auch medial gepusht, klar. Und du kannst ja nicht sagen, das Problem gibt's nicht, weil die Menschen nehmen das Problem als solches wahr. Und die Tatsache, dass eben, ich sage jetzt mal, unser Asylrecht im Grundgesetz steht, das möchte ich erhalten. Das gibt ja auch welche in der politischen Mitte, die inzwischen am Asylrecht rumkratzen. Ich möchte das Asylrecht erhalten. Dazu gehört aber auch der andere Teil der Wahrheit, dass diejenigen, die das Asylrecht, die Voraussetzungen nicht erfüllen, dass sich nicht auf dieses Recht berufen können. Gleichzeitig müssen wir ja als Gesellschaft, das wissen wir ökonomisch, wir brauchen ja Zuwanderung. So, jetzt müssen wir es schaffen, in einer aufgeladenen gesellschaftlichen Stimmung, ich sage es mal, gesteuerte, reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu organisieren und gleichzeitig in einer Zeit, in der Millionen Menschen auf der Flucht sind, wie aus der Ukraine, irgendwie humanitäre Zuwanderung, ich sage es mal, besser zu regeln, auch innerhalb Europas. Du weißt, das ist ja auch ein Problem, die Verteilung innerhalb Europas. Da machen sich ja auch welche einen schlanken Fuß. Und das Spiel kannst du ja aus sozialdemokratischer Sicht, ich versuche ja immer, beide Notwendigkeiten zu zeigen, das kannst du ja fast nicht gewinnen. Das ist, glaube ich, gerade das Problem, weil die noch radikalere Position dann eben im Zweifel auf diese politische Stimmung trifft. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das wahrnimmst, gerade wenn wir über so ein Thema wie Migration reden. Wie kommen wir eigentlich noch an Leute ran? Das Thema Kommunikation, also sprechen miteinander oder auch das Thema Medien. Wer liest denn heute noch eine Tageszeitung? Wer liest denn oder wer schaut denn noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Für mich ist auch immer eine Frage, wie erreichen wir Leute mit Fakten? Es geht ja nicht darum, Meinung zu verbreiten, sondern erstmal mit Fakten zu erreichen, weil es bilden sich ja, ich sage jetzt mal, Blasen, in denen völliger Irrsinn erzählt wird. Das ist ja auch das, du hast Trump angesprochen, das ist ja auch sein Geschäftsmodell, einfach Lügen in die Welt zu blasen und damit Stimmungen anzuheizen. Wie siehst du dieses Thema? Wie komme ich mit Leuten, die vielleicht nicht mehr eine Tageszeitung morgens in ihrem Briefkasten haben, ins Gespräch? Und ich finde da gerade Kunst, dein Song, kann ja so ein Anstoß sein für Leute, die ich sonst auf anderen Wege nicht erreiche. Oder wie siehst du das?
Also ich will mich da erstmal selbst mit meiner Musik nicht überschätzen. Also es haben schon oft Leute versucht, die Welt zu retten. In den 60er Jahren haben die Leute Peace and Love proklamiert und haben gedacht, sie können den Vietnamkrieg beenden. Haben sie nicht geschafft. Aber ich glaube schon, dass Kunst im Allgemeinen eine Rolle spielen kann. Aber eben nicht nur Kunst. Du hast eben gerade Medien angesprochen. Und ich bin auch, also es ist wirklich sehr schwierig, ja. Ich bin auch keiner, der sagt, die Medien, ja. Weil es gibt verschiedene Medien, die das wirklich gut machen. Und es gibt, und das, man muss wirklich den Leuten auch den Wind aus den Segeln nehmen, wie eben diese widerlichen Vokabeln wie Lügenpresse, was übrigens wirklich Nazi-Vokabeln sind, die in den Mund nehmen, die heute steuern. Aber natürlich sind die Medien haben sich heute verändert. Und vor 90 Jahren haben die Nazis das richtig gut hingekriegt, mit Medien umzugehen. Die haben damals den Volksempfänger erfunden, haben propagandamäßig richtig, einen richtig guten Job gemacht. Also allein die Ästhetik, das war alles richtig vom allerfeinsten, in großen Anführungsstrichen. Und das machen sie heute eben auch, indem sie Social Media mäßig richtig fit sind. Wenn du dir gerade was junge Leute betrifft, und wir wissen ja, dass sehr viele Erstwähler die sogenannte AfD gewählt haben, die erreichen die richtig gut über Kanäle wie TikTok zum Beispiel. Ja. Also ich habe Zahlen gehört, die AfD hat auf TikTok, ich glaube, 6 Millionen Follower und die SPD ist im Parteienspektrum dann ganz am Ende mit 200.000 Followern. Und genau da müssen wir ansetzen. Und die Kommunikation, das habe ich ja eben schon versucht zu sagen, mit eigenen Inhalten müssen wir glänzen und wir müssen Lösungen anbieten für die Leute, die sich eben gerade Sorgen machen und die gerade mit vielen Dingen wirklich einfach nicht klarkommen, die sich darüber ärgern, was weiß ich, dass der Bus nicht mehr fährt, dass die Bahn Verspätung hat, dass die Post irgendwie nervt. Also all die Sachen, die auch in letzter Zeit selbst gemacht worden sind, weil viele Dinge kaputt gespart worden sind, weil die Infrastruktur kaputt gemacht worden ist, weil eben die Bahn privatisiert worden ist, weil die Post privatisiert worden ist, weil viele Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Und das beides miteinander zu verbinden, also erstmal die Kommunikation von Politikerinnen und Politikern, von demokratischen Menschen, dass sie eben wirklich sagen, hey Leute, die Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Weil du hast es eben selbst angesprochen und das sind eben alles Argumente, die man bringen kann. Wir brauchen diese Leute. Mittlerweile haben, glaube ich, 70% aller Ärzte haben einen Migrationshintergrund. Ganz zu schweigen. Und nicht, 40% waren es, glaube ich. 70% sind in der Gastronomie. Und wenn die da alle wegfallen würden, wir würden uns umgucken. Wir würden überhaupt nicht mehr, es würde nichts mehr laufen. Und den Leuten wirklich klar zu machen, dass die Welt zusammenwächst, dass wir, da können wir uns, das können wir kritisieren. Wir können gern irgendwie globalisierungskritisch sein. Und das bin ich auch teilweise, weil viele Sachen eben wirklich da schief laufen. Aber dass die Welt zusammenwächst, das ist ein Fakt. Und, das ist auch ein positiver Fakt, weil es eben auch bereichernd ist. Und wenn jetzt gleich wieder die Argumente kommen mit irgendwie, die bringen alle ihre Messer mit und die Mädels haben alle Kopftücher auf. Hey, die wenigsten Muslime haben Messer einstecken. Und das muss man wirklich, also es gibt ganz viele, viele Sachen, wo einfach falsch berichtet wird. Ja. Wenn gerade, was weiß ich, ich habe vorhin Merz schon mal angesprochen und der ist natürlich da wirklich ein gutes Ziel für diese Argumentation, wenn er eben sagt, wenn er von kleinen Paschas redet in der Schule, natürlich ist da was Wahres dran. Natürlich ist es wirklich so, dass es sowas gibt und dass Leute in die, dass Eltern in die Familie kommen und sagen, mein Sohn hört nicht auf irgendeine Lehrerin. Aber es kommen eben auch andere Eltern in die Schulen und sagen, was weiß ich, Anwälte mit deutschem Pass, die eben sagen, ich klage meinen Sohn mal hier raus. Oder was weiß ich, es ist völlig egal. Kriminelle Menschen sind kriminelle Menschen. Wenn irgendjemand jemanden mit dem Messer bedroht, dann gehört der bestraft gefälligst. Und dann ist es aber eben egal, ob der Ahmed heißt oder ob der Sebastian heißt. Das muss man immer wieder ganz klar sagen. Also, und wenn Friedrich Merz, und das sind eben alles Sachen, wenn er darüber spricht, die Ausländer nehmen uns unsere Zahnarzttermine weg, die Deutschen kriegen keine Zahnarzttermine mehr. Hey, das ist alles Öl ins Feuer. Und Öl ins Feuer ist eben auch, meiner Ansicht nach, wenn auf dem Spiegeltitel draufsteht, wir müssen jetzt massiv abschieben. Im Zitat von Olaf Scholz. Und ich glaube eben wirklich, dass diese Art von Populismus, und ich frage mich manchmal ja selbst, inwiefern der Zweck die Mittel heiligt, dass man wirklich Dinge kolportiert, dass man sozusagen die Leute mit ihren eigenen Waffen schlägt und selbst auch populistische Dinge in die Welt setzt, was ja Sarah Wagenknecht auch gerade versucht zu machen, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das, ist das links, ist das rechts, das ist irgendwas Komisches dazwischen und es ist für mich auch überhaupt keine Alternative, Und natürlich können wir das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Natürlich passieren Sachen. Aber wir können uns drum kümmern. Und ihr könnt euch zum Beispiel drum kümmern, was du ja schon machst mit deinem Podcast, Social Media mäßig wirklich Leute zu erreichen. Aber da geht es eben wirklich um Plattformen wie zum Beispiel TikTok. Und das sind solche Profis. Ja. Die AfD, die waren die ersten, die ein Fernsehstudio im Bundestag hatten. Und da müssen wir nachziehen. Und wir müssen, also was mediale Macht ist, um jetzt den Bogen wieder zum Anfang zu bringen, das hat Josef Goebbels vor 90 Jahren gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Und das versuchen die heute auch. Und da müssen wir einen Riegel davor schieben. Und wir müssen das Spiel mitspielen. Ja? Aber ich habe da keine wirklichen Antworten. Ich bin, bin wie gesagt ein Suchender, ein Fragender und bin selbst genauso durcheinander. Aber ich weiß, wir müssen irgendwas machen, sonst geht hier irgendwas kaputt.
Ich bin da völlig deiner Meinung und was mich auch umtreibt, du hast ja auch das Thema Probleme lösen angesprochen, Du kommst aber an ganz vielen Stellen gar nicht mehr mit deinen Problemlösungsvorschlägen durch, Also ich laber hier mir den Mund fusselig. In Baden-Württemberg, einem reichen Bundesland, fehlen über 200.000 Wohnungen, gerade für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel, Das treibt die Menschen um. Es fehlen 60.000 Kita-Plätze. So. Die fehlen ja nicht deswegen, weil Migranten da sind. Diese Plätze haben schon vorher gefehlt. Und das ist so ein bisschen das Thema. Wie kriegen wir wieder diese Themen, die die Leute ja unmittelbar berühren, mehr in den Mittelpunkt? Und das Zweite, was ich immer so als, ich bin ja auch auf der Suche nach einer Antwort. Wie können wir diesem emotionalen Narrativ, die Populisten arbeiten ja mit negativen Emotionen, mit Hass, mit Ablehnung, mit spalterischen Thesen. Wie können wir dem einen positiven Approach dagegen setzen? Also ich erinnere an die Demonstration Anfang des Jahres. Da hat ja ein erheblicher Teil dieser Gesellschaft gezeigt, wir wollen das nicht. Wir wollen eine andere Gesellschaft, als es die Rechten wollen. Und ich denke mir, ich habe letztens das Lied zum Beispiel von den Ärzten Demokratie gehört oder so. Ich finde das eigentlich geil, weil es eben eine eine witzige Art ist, mal sich selbst den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, bin ich eigentlich bereit, für diese Demokratie auch hinzustehen? So, und ich habe hier in Baden-Württemberg ein Bündnis für Demokratie und Menschenrechte ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, wir müssen auch die Leute für etwas auf die Straße bringen. Und wir müssen zeigen, weil die Rechten leben auch von dem Narrativ, sie seien die Volksmeinung. Das ist ja immer gern so das, was sie kolportieren. Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen will das nicht, aber die Mehrheit der Menschen muss dann auch zeigen, dass es sie gibt. Und das ist was, wo ich sage, und ich bin da total dankbar, dass es so Songs wie deinen gibt. Du hast ja jetzt am Freitag auch den Release deines Albums. Ich finde das genial, wenn auch Künstler den Mund aufmachen. Mein Idealbild ist, dass wir hier auf dem Schlossplatz mit Sebastian Krumbiegel, mit den Prinzen, mit den Ärzten, egal wie, ein Fest der Demokratie feiern. Verstehst du? Ich brauche was Positives, um diesem Hassnarrativ emotional was entgegenzusetzen. Und ich glaube, da ist auch die Bundesregierung gefragt. Auch ein Olaf Scholz muss, glaube ich, emotionaler von der Richtigkeit seiner Argumente überzeugen, als er es tatsächlich tut. Ich glaube, die Emotion ist etwas, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Du kommst ganz oft nicht über die Ratio und über die Birne, du kommst über den Bauch und übers Herz.
Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich habe da keine Lösung, weil wir ja auch alle miteinander wissen, wie Medien funktionieren. Also auch wie am Ende eben jede Medienlandschaft funktioniert, also auch seriöse Medien funktionieren am Ende so, dass Bad News Good News sind. Und dass man, wenn man über negative Dinge berichtet oder über Aufreger berichtet, dass man da einfach mehr verkauft, dass man dadurch mehr Klickzahlen kriegt. Mhm. Und das wird dir jeder bestätigen, der sich in irgendeiner Weise in der Medienlandschaft auskennt. Wie man das irgendwie verhindern kann oder wie man da die Kuh vom Eis kriegt. Wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn ich eine Antwort hätte, ich würde sie sofort rausposaunen in die große, weite Welt. Und wir wären ein großes Problem los. Aber die Antwort muss am Ende, glaube ich, inhaltlich wirklich passieren über Angebote, die politisch kommen. Das eben sozusagen. Also ich verstehe Leute, die in kleinen Dörfern wohnen, auf dem Land, die nicht damit zurechtkommen, dass der Bus nicht mehr fährt, die da nicht mehr wegkommen, die da irgendwie, also wir müssen solche Dinge ändern. Wir müssen wirklich den Leuten sagen, hey, wir haben eure Probleme auf dem Schirm und wir müssen uns um euch kümmern. Und dass da der Osten gerade auch wirklich, dass das so ein Teufelskreis ist sozusagen, dass dadurch, dass da wenig funktioniert, hauen Leute ab. Gerade jetzt nach den letzten Wahlen in Thüringen und auch in Sachsen. Viele Leute haben auf gepackten Koffern gesessen und viele Leute verlassen das Land. Menschen mit einer anderen Hautfarbe verlassen das Land. Menschen, die aus der Queer-Community kommen, die verlassen das Land, weil die haben keinen Bock, sich anpöbeln zu lassen. Und die ziehen dann eben lieber nach Köln oder irgendwo hin, wo man offen ist. Und das gibt's in Baden-Württemberg alles genauso. Und ich war neulich in Kuse in Rheinland-Pfalz, wo es wirklich eine Hardcore-Neonazi-Szene gibt, wo eben auch einen kleinen Bock auf Nazis-Festival stattgefunden hat, wo ich gemerkt habe, man muss wirklich damit auch aufhören, immer nur zu sagen, der Osten. Das ist nicht der Osten.
Du hast vollkommen recht, Sebastian.
Und ich glaube, dass der Osten irgendwie eine komische, schräge, unrühmliche Avantgarde ist, die da gerade auf uns zurollt und die uns zeigt, in welche Richtung die Reise geht.
Ja, ich glaube, das wäre ein Riesenfehler, mit dem Finger nur irgendwie auf den Osten jetzt zu zeigen. Wir haben das Phänomen ja auch im Westen. Wir haben seit 2016 die AfD im Landtag. Da waren sie drittstärkste Kraft. Die sind danach etwas runtergegangen. Aber wir müssen uns mit diesem Phänomen insgesamt beschäftigen. Du hast ja auch die europäische Dimension angesprochen.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, wir machen einen kurzen Break, einen Soundwechsel mit Anne Kenner, meinem Kollegen im Landtag aus Kirchheim. Ein großer Musikfan, Mundharmonikaspieler. Was Anne Kenner zu dir oder zu unserem Thema heute zu sagen hat.
Der Soundwechsel.
Ich bin der Andreas Kenner, genannt Anne aus Kirchheim und der Tick. Und Musik begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich habe immer das Radio an oder ich habe immer im Auto eine CD laufen. Musik ist mir viel wichtiger, als irgendwelche Talkshows im Fernsehen anzuschauen. Also ich weiß noch ganz genau, meine Mutter, wenn die zu Hause gebügelt hat, hat die auf unserem alten AEG-Radio, das ich heute nur habe, immer Musik gehört. Und da war ich so 7 Jahre alt, dann kam im Radio plötzlich I Wanna Hold Your Hand von den Beatles und plötzlich haben wir alle gedacht, die Welt ist nicht mehr so, wie sie seither gewesen ist. Als allererstes, da war ich 14 Jahre alt, es war ja dann eine Zeitenwende, wie der Olaf Scholz sagen würde, kam dann Deep Purple in Rock raus und es war die erste selbst gekaufte LP, die höre ich mir heute noch oft, ein Child in Time, genial. Wer Musik hört, kommt irgendwann mal drauf, selber Musik zu machen. Und in Kirchheim, wo ich herkomme, gibt es ja den Club Bastion seit 1968. Und dort habe ich so, seit ich 15 Jahre alt bin, bin ich da regelmäßiger Gast gewesen. Und dann kamen die ganzen großen Bluesmusiker aus Chicago, Sonny Len Slim, Memphis Slim, Little Willie Littlefield. Da war ich völlig begeistert von der Blues-Harp und habe gedacht, das kannst du doch auch selber lernen. Habe mir eine Blues-Harp gekauft, damals für 18 Mark. Und haben mir dann selber einiges beigebracht. Und irgendwann habe ich mich getraut, mal öffentlich aufzutreten. Also das war 1973, wo ich das angefangen habe. Und gegen später, ja, da hatte ich die große Ehre, tatsächlich mit Little Willie Littlefield mehrfach auf der Bühne zu stehen. Und mit den schwäbischen Rockheroen Schweißfuß, die ja immer bei der Hitparade ganz vorne sind, mit einer ist immer der Arsch, bin ich oft auf der Bühne gestellt und habe das gespielt. Also das ist schon geil. Ich sage es schon anders, wenn du vor 500 Leuten auf der Bühne stehst, schöner als im Landtag zu sprechen, obwohl das auch schön ist. Also ich kann mich an die Prinzen noch kolossal gut erinnern, weil meine Tochter damals in der Pubertät sich die Prinzen CD gekauft hat, wo auch das Fahrrad drauf gewesen ist. Und da ich niemals in meinem Leben einen Opel gefahren habe, fand ich die Zeile nett. Jeder Popel fährt einen Opel. Aber ich fahre auf meinem Fahrrad und ich bin ja auch ein alter Fahrradfahrer. Ich war damals völlig begeistert, auch von der stimmlichen Qualität der Prinzen. Man kann die Prinzen heute immer noch anhören. Absolut zeitlos.
Ja, Sebastian, das war ein kleines Lob von meinem Fraktionskollegen Anne Kenner, übrigens der älteste jugendpolitische Sprecher Deutschlands, aber jemand, der tatsächlich mit und in der Musik groß geworden ist, der die Stones heiß und innig liebt und heute noch bei den Konzerten ist. Und ich möchte nicht wissen, ob der sich damals schon an das Cannabisverbot gehalten hat. Wir steigen gleich wieder ein. Sebastian, wir hatten gerade dieses schwierige Thema der politischen Stimmung in unserem Land, aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen das Ganze ins Positive drehen. Wir sind als Gesellschaft, glaube ich, gefordert, du hast vorhin die Veränderungen angesprochen. Die Veränderungen, die grundsätzlich Menschen mal verängstigen, zumindest mal eine gewisse Unsicherheit verbreiten. Und ich sehe da durchaus auch, ich sage jetzt mal, in Künstlerinnen und Künstlern Menschen, die Orientierung geben können. Wir haben jetzt in Amerika gerade so einen Präsidentschaftswahlkampf und wir wissen, dass, ich sage jetzt mal, große Stars, Bruce Springsteen vorneweg, aber auch Leute wie Taylor Swift jetzt tatsächlich sich klar positionieren, weil sie sagen, dass das, was jetzt an Entscheidung ansteht, das kann nicht einfach nur, da können Künstler nicht einfach neutral in der Ecke stehen, da können Künstler sich nicht raushalten. Und ich sehe das auch ein Stück weit als gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Verantwortung. Aber es gibt ja auch bei uns Leute, die sagen, Kunst soll nicht politisch sein. Was sagst du Leuten, die dir vorwerfen, du würdest deine Popularität, und ich lobe das ja ausdrücklich, aber du würdest deine Popularität jetzt für die eine oder andere Seite politisch einsetzen oder gar auch Wahlkampf für irgendjemand machen. Was antwortest du denen?
Ich antworte denen, dass ich der Meinung bin, dass es völlig unabhängig davon Fakt ist, dass wir in diesen schwierigen Zeiten uns alle in irgendeiner Weise bekennen müssen. Und dass das wirklich auch schwierig ist und dass ich niemals eine Partei finden werde, bei der ich alles, was die machen und sagen, cool finde, das ist völlig klar. Also ich mache zurzeit ja wirklich gerade im Osten, also ich habe das in Sachsen und Thüringen gemacht und war jetzt gestern gerade wieder in Brandenburg. Ich mache ein regelrechtes Parteienhopping und habe mir das wirklich überlegt, ob das cool ist, ob ich das machen kann oder ob das unglaubwürdig ist. Aber ich unterstütze zurzeit Demokratinnen und Demokraten gegen Leute, die die Demokratie abschaffen wollen. Also ich war bei Bettina Jarasch in Berlin, ich war bei Ramelow in Thüringen, ich bin mit logischerweise mit den Leuten in Sachsen und eben auch in Berlin und mit unterschiedlichen Parteien unterwegs und unterstütze erstmal allgemein den Gedanken, demokratisch zu wählen und die Demokratie zu schützen. Ich bin sogar so weit gegangen, was ich mir früher nie hätte vorstellen können, dass ich bei der Stichwahl, die es gab in Bitterfeld, den CDU-Kandidaten gegen den AfD-Kandidaten unterstützt habe. Ich habe da so ein Video gemacht, so ein kleines Filmchen, wo ich gesagt habe, liebe Leute, ihr habt eine Stichwahl, in Bitterfeld zwischen einem Kandidaten der AfD und der CDU. Und ich möchte euch herzlich bitten, ich habe es genauso gesagt, ich möchte euch herzlich bitten, bitte wählt den Kandidaten der Christlich-Demokratischen Union. Dass ich sowas jemals sagen würde, hätte ich auch nie gedacht, aber die Zeiten sind eben schwierig. Und ich finde das, also ich muss erstmal, was Künstlerinnen und Künstler betrifft, das muss jeder selbst wissen, wie er das macht. Ja. Mhm. Und ich habe da Leute, die ich cool finde, die ich früher schon cool fand, egal ob das jetzt Lindenberg ist oder ob das Rio Reiser ist, die Scherben, die das immer gemacht haben, die sich immer politisch in irgendeiner Weise eingemischt haben. Und heute gibt es das genauso. Heute gibt es Leute wie, was weiß ich, Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, die Antilopengang und die alten Haudegen, die Ärzte und die Hosen natürlich auch. Und es gibt ganz viele Leute, die sich wirklich politisch aus dem Fenster lehnen. Und für mich ist es eben auch so. Es wäre, glaube ich, noch zielführender, alle zu erreichen, wenn das eben Leute machen würden, die richtig Mainstream sind, die eben nicht auf der Punk-Ecke kommen, sondern wenn, was weiß ich, wenn Helene Fischer sich bekennen würde, dann wäre das, glaube ich, ein richtig großer Move. Was ich ja cool finde, Roland Kaiser, der Schlagersänger, der hat sich ganz klar positioniert. Der hat sich gerade in Dresden, wo er große Konzerte gegeben hat, ganz klar gegen Pegida positioniert. Und davor ziehe ich meinen Hut. Ich ziehe vor jedem meinen Hut, der sich gerade aus dem Fenster lehnt. Und ich glaube aber eben, jetzt höre ich gleich auf, dass es nicht nur um Künstlerinnen und Künstler geht, sondern es geht um jeden Menschen. Es ist völlig egal, was du für einen Beruf hast, ob du in der Politik bist oder ob du an der Kasse bei Aldi oder Lidl sitzt. Du solltest dich bitte einmischen, wenn du merkst, es läuft irgendwas schief. Und es läuft gerade eine Menge schief.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Sebastian. Man kann nicht irgendwie die unangenehmen Jobs immer nur von den anderen machen lassen, ja, oder mit dem Finger zeigen. Deswegen, ich bin da wirklich für jeden dankbar, der im Moment bereit ist, sich auch öffentlich zu äußern. Wir wissen auch, unsere Unternehmen merken ja langsam, dass das in eine Richtung geht, die auch wirtschaftlich schwierig sein könnte. Ich glaube, bei den Gewerkschaften müssen wir uns keine Sorgen machen. Die haben eher das Problem, dass innerhalb ihrer eigenen Gefolgschaft natürlich auch diese AfD-Thesen teilweise verfangen. Baden-Württemberg ist ein Industriestandort. Kannst du dir vorstellen, was in Automobilfabriken gerade los ist, ja, oder bei den Zulieferern, die, ich sag mal, diese AfD-Thesen, die da so nach dem Motto, dieser Klimawandel, der betrifft uns nicht oder das ist uns alles egal, also es ist nicht menschengemacht, wir können noch 100 Jahre unsere Autos bauen. Das ist ökonomisch völliger Blödsinn, aber die Menschen hören es gern, weil es in ihr Bild passt, dass man eigentlich irgendwie den Rollladen runterlassen möchte und alles so lassen will, wie es ist. Und ich glaube, den Menschen, die Angst vor Veränderung nehmen, das muss Aufgabe von Politik sein. Das muss aber auch durch einen gesellschaftlichen Diskurs funktionieren. Und es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, die SPD hat ja in ihrer Geschichte gezeigt, 160 Jahre lang, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft was extrem Wichtiges ist. Ja? Wenn eine Gesellschaft nur noch mit Ellenbogen agiert und sich in kleine Grüppchen aufteilt, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, dass dieses Thema Zusammenhalt der Gesellschaft eines sein muss, dass wir wieder sehr viel stärker in den Mittelpunkt rücken müssen. Und die schaffen es ja immer, irgendwelche Gruppen auszugrenzen. Also die Rechten haben ja irgendwie diese Sündenbock-Geschichte. Da sind es dann die Migranten, ganz schräg auch diese ganze Geschichte mit dem Antisemitismus, der ja auch als Phänomen wieder auf einmal da ist. Der war aber nie weg, um ehrlich zu sein. Und das sind so die Dinge, die mich umtreiben. Und wie, du hast Roland Kaiser angesprochen. Ich weiß ja, dass Roland aus seiner eigenen Biografie raus auch sehr, sehr, ich denke mal, sozialdemokratisch geprägt ist, weil er weiß, wie es ist, wenn man in Armut lebt. Und ich habe den bei der letzten Bundespräsidentenwahl kennengelernt und mit ihm länger gesprochen. Das ist ein unglaublich empathischer Mensch, der auch ein sehr, sehr großes Sensorium für unsere Gesellschaft hat. Und ich finde, solche Leute haben eine hohe Glaubwürdigkeit und sind nicht nur Künstler. Wie gesagt, für mich sind es auch Sportler, die sich vielleicht da in einer besonderen Weise auch zeigen müssen. Wie schaffen wir es aber, die Leute zu motivieren? Wir haben ja teilweise Landstriche, gerade, ich mache es nicht zum Ostphänomen, bitte nicht falsch verstehen, aber wir haben ja da teilweise Regionen, wo sich diejenigen, die nicht rechts sind, schon kaum noch trauen, ihre Meinung zu sagen oder auch ein Plakat aufzuhängen. Wie kriegen wir, ich weiß, du hast gesagt, wir haben nicht für alles Antworten und du auch nicht, aber wie kriegen wir in diesen Gegenden, die sich ja abgehängt fühlen, wie kriegen wir da wieder so eine Art demokratische, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das eben nicht geprägt ist von Ablehnung von irgendjemandem?
Ja, ich fürchte, ich wiederhole mich jetzt. Es geht um Angebote, die gemacht werden müssen und es geht um Angebote, die inhaltlich gemacht werden müssen, die inhaltlich stimmig sind, dass man den Leuten eben wirklich sagt, hey, ich kümmere mich drum, dass bei euch der Bus wieder fährt. Ich kümmere mich drum, dass bei euch wieder ein Arzt nicht erst irgendwie in 100 Kilometer Entfernung für dich erreichbar ist. Dass man die Infrastruktur aufbaut. Aber es geht, glaube ich, eben auch wirklich um einen medialen Umgang. Und ich habe das alles eben schon versucht zu sagen. Wie wir, also Es ist, also erstmal ist alles sehr kompliziert und es gibt keine einfachen Antworten. Und die Leute, die einfache Antworten geben, die nennen wir Populisten und die schauen nicht dem Volk aufs Maul, sondern die reden dem Volk nach dem Munde. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir nicht tun dürfen, die wir nicht tun sollten. Wenn wir wenn wir über das Gendern reden zum Beispiel, ja, ich bin ja der Meinung, lass doch die Leute machen, ob sie es machen wollen oder ob sie es nicht machen wollen. Es wird sowieso, die Sprache findet ihren Weg, es verändert sich permanent alles. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir niemanden bevormunden. Ja?
Richtig.
Und wenn ich zum Beispiel höre, dass, was weiß ich, dass, also in Bayern ist es jetzt umgekehrt, in Bayern ist es so, wenn du irgendeine Doktorarbeit oder wenn du eine Abiturarbeit schreibst, wenn du da genderst, kriegst du einen Punktabzug. Ja. Und das ist genauso schwachsinnig, wie zu sagen, ich kreisch dich aber sofort an, wenn du jetzt genderst. Ja. Ich versuche das zu machen. Ich finde die Grundidee des Genderns gut, kenne aber auch viele schlaue Leute, die eben sagen, ja, die Sprache wird verhunzt. Das denke ich manchmal auch so, wenn ich nur noch über alle Innen stolpere permanent. Ganz zu schweigen davon, was sollen Migranten und Migrantinnen machen, die Sprache lernen sollen. Das ist alles sehr schwierig. Aber ich glaube eben, dass die Zeit uns irgendwie recht geben wird. Aber wir haben zurzeit wenig Zeit. Wir müssen uns jetzt kümmern um Dinge. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, zu versuchen, nicht zu bevormunden, zu versuchen, nicht belehren zu wollen. Und ich weiß, dass ich da selbst gefährdet bin. Dass ich da selbst, wenn ich meine Solokonzerte mache, also auch in meiner Musik, ich versuche immer, ich habe einen großen Zettel in meinem Kopf hängen, wo drauf steht, bitte missioniere niemanden, bitte versuche niemanden irgendwie das Blaue von mir runter zu erzählen, sondern stell selbst Fragen. Ja? Und wenn ich jetzt, meine Platte, die jetzt rauskommt, das ist übrigens keine Prinzenplatte, das ist wirklich eine Platte, die ich alleine gemacht habe. Und da konnte ich wirklich meinen Ideen freien Lauf lassen, musste mit niemandem in irgendeiner Weise Kompromisse eingehen. Und das war für mich auch sehr schön. Also ich bin froh, dass es die Prinzen gibt. Ich bin froh, dass wir haben letztes Jahr eine riesen Tour gemacht mit über 30 Konzerten und das war eine richtig coole Tour. Wir spielen vor vielen tausend Leuten. Und wenn ich alleine auftrete, spiele ich eben vor ein paar hundert Leuten. Und das ist aber alles cool, weil ich kann mein Ding machen. Und wie gesagt, am Ende, wenn ich über die Demokratie singe oder wenn ich solche Themen angehe, dann weiß ich auch, das hat erstmal mit Entertainment nicht so viel zu tun. Und ich muss da eine Gratwanderung eingehen, wo ich sehr vorsichtig bin. Aber ich merke, es funktioniert. Und wenn ich meine Konzerte mache, dann merke ich richtig, wie die Leute... also ich habe ein paar Songs auf der Platte drauf, die politisch sind. Ja, ich habe noch ein Lied drauf, bei dem ich über meine Großmutter singe, wie sie mir erzählt hat, vom 9. November 38, wie sie als 19-jähriges Mädchen auf der Straßenbahn stand und weggeguckt hat, als sie gesehen hat, da werden Leute zusammengetrieben und wie sie sich geschämt hat dafür. Ja. Und das sind Sachen, die mich natürlich sensibilisiert haben. Und ein letzter Satz vielleicht noch allgemein zum demokratischen Umgang oder zu dem Phänomen oder zu der wunderbaren Erfindung Demokratie. Ich bin ja wirklich ein Riesenfan der Demokratie. Bezeichne mich oft als Grundgesetz-Ultra und bin wirklich ein großer Freund davon, dass wir das haben. Aber was wir eben auch wissen müssen, dass die Demokratie kein Selbstläufer ist, dass wir uns um sie kümmern müssen, dass wir die gestalten müssen und dass wir das nicht den Politikerinnen und Politikern überlassen dürfen, sondern dass wir selbst eine Kraft haben, dass wir selbst eine Macht haben, dass wir, und die geht weit darüber hinaus, alle vier Jahre einmal wählen zu dürfen, sondern wir können jeden Tag das gestalten, was wir unser Leben nennen. Und wir können uns jeden Tag aufs Neue drum kümmern, dass wir in einer coolen Welt leben. Und das geht eben, ich bin ja lieber für Sachen als gegen Sachen. Also, dass man wirklich coole Sachen featuret. Aber es geht am Ende eben leider auch darum, dass man sich gegen Dinge positionieren muss. Und dass man sich eben wirklich in dem alltäglichen Leben gegen antisemitische Sprüche, die mehr und mehr kommen zurzeit. Und auch das, wenn wir diese Büchse der Pandora aufmachen wollen mit dem Nahostkonflikt, das ist alles noch viel schwieriger. Weil ich denke da manchmal, der ich mich als Linker bezeichne, wenn ich irgendwie Kommentare von Linken zurzeit höre, wenn die auf einmal anfangen, from the river to the sea zu schwafeln, dann bin ich nicht links. Dann bin ich an der Stelle und sage ich, nee, Leute, das ist hardcore antisemitisch. Und das ist alles sehr schwierig. Und man muss, also natürlich stehe ich, oder bin ich der Meinung, wir müssen an der Seite Israels stehen, aber man muss trotzdem genauso sagen, also man darf über das, was im Gazastreifen abgeht, man darf darüber meiner Ansicht nach kein Wort verlieren, ohne dass man vorher den 7. Oktober letzten Jahres angesprochen hat, was da passiert ist. Das, was im Gazastreifen passiert, ist fürchterlich, ist gruselig, mhm. und dass Netanyahu nicht unbedingt der Erfinder mhm. von liberaler Politik ist und dass mhm. er ein Kabinett hat, das teilweise mit wirklich auch mit Rechtsextremisten besetzt ist. Das ist ein Fakt und das muss man mhm. auch sagen dürfen, ohne damit in die Gefahr zu kommen, in irgendeiner Weise antisemitisch zu sein. Ich bin, was Antisemitismus betrifft, ich habe da dermaßen einen Ten und bin da wirklich bin da total wachsam. Unter anderem eben dadurch, weil meine Omi mich damals so sensibilisiert hat für dieses Thema. Aber man muss trotzdem auch Kritik üben dürfen an dem, was da gerade passiert, an der Politik einer rechtsgerichteten israelischen Regierung. Also das ist jetzt ganz viel, war ein großer Rundumschlag, aber es sind alles Dinge, die uns, die nicht nur mich und dich, sondern die ganz, ganz viele Leute belasten und die, auf die viele Leute keine Antwort haben. Und die Antworten, wie gesagt, die müssen wir geben, indem wir die Probleme der Leute erkennen und nicht indem wir irgendein Heizungsgesetz machen, dass die Leute nicht verstehen und die Leute Schiss haben, dass sie sich das alles nicht leisten können und dass sie ihr Haus verkaufen müssen und bla bla bla. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenspielen. Es ist keine einfache Antwort.
Du sagst es, es ist tatsächlich vor allem auch eine Frage, welche Inhalte muss ich angehen, damit es den Menschen besser geht, dass sie Zuversicht kriegen, aber wie kommuniziere ich auch? Ich glaube, das ist zentral wichtig. Und wie gesagt, mir geht nicht aus dem Kopf, das, was du ja auch bestätigt hast, wie wir die Menschen wieder zum Nachdenken bringen, dass sie selbst ihrer Rolle als Staatsbürgerin oder Staatsbürger gerecht werden. Weil Demokratie funktioniert nur, wenn jeder Einzelne auch seine Verantwortung wahrnimmt und wenn er nicht irgendwie glaubt, Wahlen sind ja etwas, was Menschen legitimieren soll, in die Regierung zu gehen. Und ich habe das Gefühl, der Wunsch, Regierungen zu delegitimieren, denen zeigen wir es jetzt aber, ist jetzt das Hauptmotiv bei Wahlen. Und das darf nicht so sein. So funktioniert Demokratie nicht. So kann sie auch nicht langfristig stabil sein. Deswegen glaube ich, müssen wir es schaffen, diesen Diskurs wieder ins Positive zu drehen. Und dir, lieber Sebastian, möchte ich dafür viel Kraft wünschen. Natürlich deinem Album jetzt, das am Freitag rauskommt, viel, viel Erfolg, dass es viele Menschen hören. Ich glaube,
das heißt, aufstehen, weitermachen. Das ist programmatisch. Also, weil ich
aufstehen, weitermachen ist ein geiler Titel.
Programm. Ja, weil es gibt viele Rückschläge und ich bin zurzeit habe ich, ich hatte immer schon Shitstorms, aber zurzeit habe ich sie extrem. Also seit ich habe bei Lanz gesessen und habe da ein paar Sprüche gemacht, die mir wichtig waren. Also ich bin zurzeit gut Zielscheibe, aber ich sag mir auch, wenn die Leute, die mich da beschimpfen, wenn die mich geil finden würden, würde auch irgendwas nicht stimmen. Also viel Feind, viel eher, kann ich sagen. Und ich nehme es gern mit euch auf. Und ich lasse mir echt nicht irgendwie vorschreiben, was ich zu singen oder zu sagen habe. Und das sollten wir alle tun. Also, und das hat nichts mit Mut zu tun, sondern es hat am Ende was damit zu tun, dass wir uns um das kümmern. Wir sollen uns um unser Leben, um unsere Nachbarschaft kümmern und vor unserer eigenen Tür kehren.
Sehr guter Abschlusssatz. Lieber Sebastian, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du heute im Podcast dabei warst. Ich freue mich auf unsere nächsten Begegnungen. Ich freue mich darauf, wenn wir gemeinsam für die Demokratie streiten und uns hinstellen, aufstehen für die Demokratie. Ich habe immer einen Abschlusssatz, den ich immer am Ende meines Podcasts sage. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Die Kenner erkennen AC/DC darin. Wenn ihr mögt, folgt mir auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder auch Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lieber Sebastian, dir alles Gute. Halt die Ohren steif. Ich freue mich. Bis bald.
Cool, mein Lieber. Ich danke dir. Mach's gut.
Tschüss. Danke.
Liebe Ciao. Leute, macht's gut. Bleibt standhaft.